Ja, vielen Dank. Ich möchte den Vortrag gleich mit auch noch ein paar Impressionen aus dem ökologischen Alltag in Frankfurt beginnen. Die Szene 1. In einem ruhigen Frankfurter Stadtteil stehen Leute am Rande einer städtischen Grünfläche in einem kleinen, umzäunten Areal an großen Holzkisten und Gärtnern ein wenig mit kleinen Rechen und Handschäufelchen. Die knapp 10 mit Erde befüllten Kisten, um die sie sich kümmern, haben sie selbst aus ausgedienten Industriepaletten gezimmert. Die Holzkisten sind ungefähr einen Meter hoch, sodass sie sich bei der Handarbeit nicht anstrengend bücken müssen. Die Hochbeete haben eine Fläche von jeweils einem Quadratmeter und in manchen wachsen einzelne Salatköpfe oder andere Gemüsepflanzen. Auffälliger als der unter diesen Umständen natürlich spärliche Ertrag ist der große Infokasten am Rande des Gemeinschaftsgartens, der erklärt, dass es hier gar nicht so sehr ums Gemüse, sondern vor allem ums Prinzip geht. Die größte Rubrik im Infokasten lautet natürlich Nachhaltigkeit. Ich zitiere: Heutzutage wird unser Planet rücksichtslos ausgeplündert. Verantwortung für künftige Generationen, Fehlanzeige. Es werden Wälder gerodet, unsere Meere vermüllt, der Boden vergiftet, die Luft verpestet. Abgase von Autos und Flugzeugen bringen das Klima durcheinander. Es wird immer heißer auf der Erde. Ein Massensterben von Tieren und Pflanzen ist im Gange. Viele Menschen zucken nur mit den Achseln, wollen das nicht wahrhaben oder geben einfach anderen die Schuld. Zitat Ende. Wir aber hier tun was für unsere Erde. Das steht da nicht, aber jeder soll es im Geiste ergänzen. Unter diesem als Klage verpackten Eigenlob kommt zum weiteren Beleg der eigenen Weisheit noch der alte penetrante Spruch, den vielleicht einige schon gar nicht mehr kennen zum Glück. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen merken, dass man Geld nicht essen kann. Und man möchte schon verzweifeln an dieser ekligen Selbstgerechtigkeit. Aber die Kleingärtner nennen dankenswerterweise in der Rubrik Gemeinschaftsgarten fast unverbrämt eine eigentlich ganz verständliche Motivation. Zitat: Auf ungenutzten Flächen entstehen Orte der Begegnung, Treffpunkte für die Nachbarschaft als Alternative zu Vereinsamung, Gewalt und Anonymität. Sie sind Räume der Naturerfahrung und der geschenkten Zeit. Zitat Ende. Und da habe ich jetzt auch nur in der Mitte einen blöden ökologischen Satz weggelassen. Auch in der Rubrik Mitmachen steht wunderbar konkret, Zitat: Wir treffen uns normalerweise jeden Montagabend um 19.30 Uhr hier im Garten, Klammer, bei Regen in der Pizzeria. Zitat Ende. Da wollen sich im Grunde also einfach mal Leute abends treffen, bei schönem Wetter draußen ein bisschen zur Entspannung gärtnern und bei schlechtem Wetter zusammen Pizza essen, deren Zutaten wie üblich aus dem Supermarkt oder dem Internet kommen. Klingt doch eigentlich ganz gut, aber das allein reicht ihnen aber offenbar nicht. Sie sehnen sich nach Höherem. Vielleicht ist die Angst vor Anonymität und Gewalt wirklich so bedrückend, dass ein gemeinschaftliches Heeresziel sie bannen muss. Früher wäre man deswegen vielleicht in die Kirche gegangen. Heute gehören die Kleingärtner zur Aktion, Zitat, Transition Town Frankfurt und werden vom Umweltbundesministerium und der Nationalen Klimaschutzinitiative unterstützt. Die stolz präsentierten Logos beweisen es. Die Transition, von der hier die Rede ist, meint natürlich die von einer Welt, in der angeblich alles wegen Geld ausgeplündert wird, zu einer besseren Welt, in der das Geld irgendwie allen zugute kommt. Kann man auf der Webseite der Transition genauso lernen. Und dieser komplett regressive Antikapitalismus suggeriert den Kleinstgärtnern dabei, dass sie jedes einzelne selbstgezüchtete Salatblatt der Transition näher bringt. Szenenwechsel, neuer Schauplatz, U-Bahn. Auf Plakaten der Organisation Team Frankfurt Klimaschutz 2050 sind Porträts entspannter, glücklicher Menschen zu sehen. Vor ihren gütig lächelnden Gesichtern steht in größtmöglicher Schrift Danke. Darunter klein, dass du was für das Klima machst. Auf der Webseite des Teams finden sich dann weiter unten Hinweise zu Veranstaltungen und Ratgebern aus dem ökologischen Bereich, also Verweise auf Fortbildung zur energetischen Sanierung, Tipps zum Energiesparen etc., man kennt das. Um diese unspektakulären Inhalte emotional aufzupeppen und bedeutungsschwanger aufzuladen, zeigt das Team so groß wie nur möglich am Anfang der Seite erneut die Porträts. Sie wechseln hier jetzt automatisch durch, aber vor ihnen steht weiter stur die Message: Danke, dass du was für das Klima machst. Der Button Film ab direkt daneben öffnet dann einen knapp einminütigen Film, der die frohe Botschaft mit zart vor sich hin plätschernder Streichermusik untermalt. Nacheinander wenden sich da die zufriedenen Menschen entspannt lächelnd in die Kamera und sagen so gütig wie möglich Danke. Das war's. Das ist die Message von Team Frankfurt. Wer hier auf sowas wie ein Argument oder eine Begründung wartet, kommt sich richtig blöd vor. Die Kleingärtner haben sich immerhin noch erklärt und sind dadurch auch angreifbar gemacht. Das hat Team Frankfurt überhaupt nicht mehr nötig. Die unausgesprochene autoritär-moralische Setzung lautet einfach, dass wir selbstverständlich sowieso ständig alle irgendetwas für das Klima machen müssten. Genauso wie alle diese selbstzufriedenen Menschen, die uns Otto-Normal-Verschmutzern so unendlich dankbar dafür sind, dass wir ihren Planeten nicht versauen. Das Bedürfnis nach Weltrettung und seine politische Indienstnahme scheinen auch im Frankfurter Alltag immer selbstverständlicher zueinander zu finden. Umweltpolitiker und Klimaaktivisten, die lokale Öko-Initiativen in Aktionsplattformen wie Transition Town Frankfurt oder Team Frankfurt zu bündeln versuchen, greifen dabei ihrerseits auf den ökologischen Drive zurück, der von den großen internationalen Treffen generiert wird. Vor einem Jahr im November trafen sich rund 25.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt zur Mammutkonferenz in Bonn, um sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Diese Konferenz war die bislang größte internationale Konferenz in Deutschland überhaupt. Zu dem 11 Tage andauernden Event hatte das Sekretariat für die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen eingeladen, das seinen Sitz selbst in Bonn hat und dort rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Klimarahmenkonvention wurde 1992 in New York verabschiedet. Seitdem finden solche Konferenzen in Städten rund um den Globus mit tendenziell steigender Teilnehmerzahl statt. Den Vorsitz dieser 23. Konferenz übernahmen pro forma die Fidschi-Inseln. Die herzzerreißende Tragik romantischer Südseeinseln, die wegen unserer Klimasünden für immer im Meer versinken müssen, konnte man sich nicht entgehen lassen. Mit der praktischen Organisation der Megakonferenz war die nur knapp 1 Million Einwohner zählende Inselgruppe aber komplett überfordert und so trafen sich die Delegationen im prosaischen Bonn und die Planung lag de facto in deutschen Händen. Eventuell ist euch auch noch das dritte Treffen dieser Art 1997 im japanischen Kyoto bekannt, auf dem erstmalig ein Protokoll zur Reduzierung von Treibhausgasen beschlossen wurde. In den Folgejahren klärten die Unterzeichner ihre Verpflichtungen dann im Detail und im Jahr 2008, also 11 Jahre nach dem eigentlichen Beschluss, trat das Kyoto-Protokoll in Kraft. 2012, also 4 Jahre später, lief es dann schon wieder aus und wichtige Unterzeichner waren an einer Verlängerung nicht interessiert, weil sie sich sonst selbst zu Strafzahlungen verpflichtet hätten. Auf der 21. Konferenz in Paris 2015 haben dann fast alle Staaten der Erde gemeinsam beschlossen, die Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur auf höchstens 2 Grad, besser jedoch auf nur 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Wert zu begrenzen. Sie verpflichteten sich dafür, der UN einen Plan zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen vorzulegen und ihn umzusetzen. Dieser neue Anlauf wird inzwischen von einem breiten öffentlichen Konsens getragen. Die Rettung des Weltklimas scheint also die große Aufgabe unserer Zeit zu sein. Nur der amtierende Präsident der USA, Donald Trump, störte die neue Initiative empfindlich, als er schon vor Beginn der Bonner Konferenz ankündigte, von der in Paris beschlossenen Unterstützung der USA wieder Abstand zu nehmen. Die Trump-Administration stellte den Sinn der ganzen Klimadiplomatie rundheraus in Frage und hatte sehr gute Gründe auf ihrer Seite. In den letzten 20 Jahren andauernder Verhandlungen und Konferenzen konnte man sich bisher nur auf die gerade genannten 4 Jahre der freiwilligen Selbstkontrolle einigen. Deren Effekt auf die weltweite Produktion von Treibhausgasen war nachweislich vernachlässigbar. Trotzdem reagierte man gerade in Deutschland und Frankreich absolut empört und konterte den Austritt der USA mit der Forderung, die Reihen der Klimaschützer fest zu schließen und die Anstrengungen zu verdoppeln. Zur Verteidigung der zähen Klimadiplomatie lässt sich anführen, dass der Sinn von Emissionsreduktionen während der ersten Verhandlungsjahre noch grundsätzlich in Frage stand. Erst seit wenigen Jahren bestreiten nur noch wenige, dass die globale Durchschnittstemperatur im Mittel ansteigt und sich dieser Trend fortzusetzen droht. Dass die These vom menschengemachten Klimawandel sich durchgesetzt hat, liegt an den Daten, die sich in den letzten Jahrzehnten in Richtung dieser Hypothese entwickelt haben. Um die argumentative Kraft dieser Fakten korrekt einzuschätzen, möchte ich jetzt gleich zu Beginn die prinzipielle wissenschaftliche Grundlage der Klimadebatte umreißen. Die zunehmende Korrelation zwischen dem schon lange eindeutig steigenden Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und den mit stärkeren Schwankungen steigenden Temperaturen wäre nämlich allein kein Argument, so wie bekanntlich jede Statistik alleine überhaupt gar nichts kausal beweisen kann. Die Daten stehen jedoch einigermaßen im Einklang mit der einzigen Theorie, die eine Erklärung für die zunehmende Erwärmung liefert. Und diese Theorie ist bekanntlich der Treibhauseffekt, auf deren Grundlage vor allem Kohlendioxid, aber auch Methan und andere Gase als Treibhausgase begriffen werden. Die Klimawissenschaft beruft sich nun, wie heutzutage in den seriösen Naturwissenschaften noch üblich, erkenntnistheoretisch auf Karl Poppers Falsifikationismus, um ihre Theorie zu überprüfen. Dieser Falsifikationismus besagt, dass eine wissenschaftliche These zur Erklärung von Fakten so lange ihre Gültigkeit behält, bis sie eben in Widerspruch mit ihnen gerät. Er erfordert daher, dass sich jede Theorie an Fakten messen lassen muss. Poppers Kriterium alleine ist dabei aber kein ausreichendes Wahrheitskriterium, denn eine andere Möglichkeit, die These vom Treibhauseffekt dennoch in Zweifel zu ziehen, bestünde einfach darin, eine bessere und genauere andere wissenschaftliche Erklärung für den beobachteten Temperaturanstieg zu entwickeln. Und das sollte eigentlich auch gar nicht so schwer sein, da sich die Theorie vom Treibhauseffekt bis heute längst nicht so exakt theoretisch und praktisch fassen lässt wie andere naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Das liegt daran, dass sich die komplexe Dynamik der Atmosphäre im Labor schwer nachvollziehen und experimentell studieren lässt. Doch trotz der lange und verbissen geführten wissenschaftlichen Debatte ist bis heute keine einzige plausible andere Theorie bekannt. Der Treibhauseffekt ist die einzige Erklärung, die existiert, und daher ist es nur vernünftig, von ihr weiter auszugehen und den Erwärmungseffekt wissenschaftlich weiter gut im Auge zu behalten. Die Klimaforschung beschäftigt sich jedoch immer weniger damit, die bisherige messbare globale Erwärmung genauer zu erforschen und damit auch besser zu verstehen, wie man mit ihren Folgen zurechtkommen könnte. Es geht ihr genauso wie der Klimapolitik hauptsächlich darum, die atomisierten Einzelnen mit dem Schreckbild einer apokalyptischen Zukunft zu einem sofortigen, angeblich nachhaltigen Handeln zu drängen. Die wissenschaftliche Debatte war von Anfang an von den politischen Implikationen ihrer Prophezeiungen kontaminiert, die sich im Gegensatz zur Erforschung der bisherigen Entwicklung aber gerade nicht naturwissenschaftlich rechtfertigen lassen, wie ich später dann noch zeigen möchte. Bei der Klimaforschung lassen sich, wie in der politischen Ökologie eigentlich immer, Forschung und Politik kaum auseinanderhalten. Es geht der politischen Ökologie prinzipiell nicht um Erkenntnis, und ihre grundsätzlichen Prämissen bleiben auch über die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte inzwischen die gleichen. Ihre Schreckensvisionen sind im Wesentlichen ideologisch motiviert und werden mit pseudowissenschaftlichen Szenarien unterfüttert, um innerhalb der halb aufgeklärten Gesellschaft plausibel zu wirken. Das Problem der Klimaänderung entwickelt sich dabei aktuell zu einer demagogischen Allzweckwaffe. Die in der Einladung zu diesem Vortrag beschriebene zynische Kooperation zur Reduktion von Treibhausgasen mit dem Bürgerkriegsland Syrien, in dem Giftgas gegen die Bevölkerung eingesetzt wird, findet ganz offenkundig nur deswegen statt, um die USA zum Feind der Menschheit zu erklären. Dass aktuell die Suche nach einem Feind und einem Schuldigen das ökologische Denken umtreibt, zeigt auch schon das böse Wort von der Klimaleugnung, das Kritik an den Prophezeiungen der politischen Ökologie mit der Unterstellung konfrontiert, dass sie einen angeblichen zukünftigen Genozid vorbereiten würde. Die politische Ökologie ist dabei im Ganzen kein neues Denken, wie sie selbst gerne behauptet, weder wissenschaftlich noch politisch. Die politische Ökologie hat sich von Anfang an nur darum gesorgt, dass die natürlichen Lebensgrundlagen der Gesellschaft von ihr selbst verbraucht oder zerstört werden. Und sie hat dabei auch schon immer aktuelle Probleme des andauernden Verteilungskampfes innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, also der andauernden Konkurrenz um politische Macht und ökonomischen Reichtum, auf die Natur projiziert. Und eine solche Verschiebung ist gerade nicht wissenschaftlich, sondern ein Relikt mythischen Denkens. Da solche Projektionen in aufgeklärten Zeiten im Falle völlig willkürlicher Behauptungen leicht zu durchschauen wären, müssen sie sich aber an zumindest teilweise wirkliche und damit auch naturwissenschaftlich nachvollziehbare Widersprüche heften. Und es wäre nun völlig kontraproduktiv, diese Tatsachen dann im Gegenzug einfach zu ignorieren, weil man sie als pseudorationales Instrument eines im Grunde irrationalen Denkens erkannt hat. Die Kritik darf sich der Vernunft selbst nie so sicher sein, wie diese Ökologen sich bei ihren Prophezeiungen immer wieder sind. Sie muss daher leider immer wieder aufs Neue zwischen den echten Widersprüchen und ihrer politischen Instrumentalisierung so gut wie möglich unterscheiden. Auch wenn die moralische Penetranz dieser demagogischen Idiotie inzwischen wirklich richtig nervt. Und um ein paar solcher möglichen Unterscheidungen ins Gedächtnis zu rufen und eine entscheidende Kontinuitätslinie der politischen Ökologie nachzuzeichnen, möchte ich jetzt zuerst wesentliche Teile ihrer Geschichte Revue passieren lassen und kurz analysieren. Dafür gehe ich jetzt in die Anfangsphase bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung zurück. Der anglikanische Pfarrer und Nationalökonom Thomas Robert Malthus sah sich zu seiner Zeit mit enormem Leid durch den unter Proletariern grassierenden Hunger konfrontiert. Er bemühte sich um eine Erklärung und veröffentlichte 1798 zu dieser Frage seinen bekannten Essay über die Prinzipien der Bevölkerungsentwicklung. Er behauptete darin erstens, dass sich Menschen wie biologische Populationen bei unbegrenzter Versorgung exponentiell vermehren würden, wenn man sie einfach lässt. Zum Zweiten ging er davon aus, dass die gesellschaftliche Produktivität sich prinzipiell höchstens linear steigern ließe. Und so meinte er auch schon den entscheidenden Widerspruch gefunden zu haben. Weil der Abstand zwischen einer linearen und einer exponentiell ansteigenden Funktion seinerseits bekanntlich exponentiell wächst. Das steht mathematisch tatsächlich fest. Und Malthus interpretierte diese mathematische Differenz nun als die quasi naturgesetzliche Ursache des Nahrungsmangels. Demzufolge waren dann einfach mehr Menschen auf der Erde, als sich beim besten Willen ernähren ließen. Er folgerte dann weiter, dass allein die Geburtenkontrolle bei armen Proleten noch größere Not verhindern könne. Er sprach anfänglich explizit allen Kindern, die von ihren Familien nicht ernährt werden konnten, und allen anderen, deren Arbeit nicht gebraucht wurde, ganz offen das Lebensrecht ab. Sie seien schlicht zu viel auf der Erde und daher müsse die Gesellschaft in ihrem Fall dem angeblichen Willen der Natur freien Lauf lassen. Diese Konsequenz seiner Berechnung strich Malthus dann aus späteren Ausgaben seines Werkes, da er als Christ kein Unmensch sein wollte. Und das darf man ihm auch ruhig erst einmal glauben, denn warum hätte er sich sonst auch überhaupt mit dem Problem beschäftigen sollen? Er propagierte nun stattdessen die Fortbildung arbeitsloser Proletarier, um ihnen Erwerbsmöglichkeiten zu verschaffen, und setzte auf bevölkerungspolitische Aufklärung. Er hoffte darauf, dass arme potenzielle Eltern sich vom Wissen um die geringe Lebenserwartung ihrer Nachkommen abschrecken und zur Enthaltsamkeit bekehren lassen würden. Solche sexualmoralischen Vorhaltungen galten zu seiner Zeit noch überhaupt nicht als lächerlich, und Malthus hatte gerade aufgrund solcher Argumente einen allgemeinen guten Ruf als Wissenschaftler. Er wurde 1805 auf den weltweit ersten Lehrstuhl für politische Ökonomie in England berufen. Ja, und bei diesem Stichwort fällt einem natürlich Karl Marx ein. Und Karl Marx entwickelte dann eben ein gutes halbes Jahrhundert später für den ersten Band des Kapital eine wesentlich überzeugende Erklärung der Überbevölkerung und dabei zugleich auch schon Grundzüge einer möglichen Kritik der politischen Ökologie. Er erkannte die dialektische Abhängigkeit von Warenproduktion und Überbevölkerung innerhalb der dynamischen Entwicklung der Produktivkräfte. Er widerlegte Malthus Vorstellung einer absoluten Überbevölkerung, indem er das arbeitslose Proletariat als eine für den Erfolg des Kapitals konstitutive, relative Überbevölkerung begriff. Diese arbeitslose Überbevölkerung entstand durch Rationalisierungsmaßnahmen, die den Bedarf nach menschlichem Leistungsvermögen in bestehenden Produktionszweigen tendenziell überflüssig machen. Zur Sicherung ihrer Existenz hatten die Proletarier aber eben nichts anderes als Lohnarbeit, da sie keine eigenen Produktionsmittel oder Land besaßen. So standen sie zu Marxes Zeiten für neue Produktionsbereiche fast unmittelbar zur Verfügung, da die Fabrikarbeit damals selten eine schwierige Ausbildung brauchte. Zitat Marx: Wenn aber eine Surplusarbeiterpopulation notwendiges Produkt der Akkumulation oder der Entwicklung des Reichtums auf kapitalistischer Grundlage ist, wird diese Überbevölkerung umgekehrt zum Hebel der kapitalistischen Akkumulation, ja zu einer Existenzbedingung der kapitalistischen Produktionsweise. Sie bildet eine disponible industrielle Reservearmee, die dem Kapital ganz so absolut gehört, als ob sie es auf seine eigenen Kosten großgezüchtet hätte. Sie schafft für seine wechselnden Verwertungsbedürfnisse das stets bereite, exploitable Menschenmaterial, unabhängig von den Schranken der wirklichen Bevölkerungszunahme. Und er behielt recht, die Steigerung der Produktivität ließ sich dann bekanntlich von keiner natürlichen linearen Schranke aufhalten, wie Malthus fest geglaubt hatte, sondern verlief sprunghaft und unprognostizierbar rasant. Das Kapital konnte gerade durch das Wachstum der Bevölkerung und ihrer Produktivität zugleich seinen Siegeszug antreten. Und die Gesellschaft hatte es dann auch selbst in der Hand, die Not ihrer Arbeiter zu lindern, wie die spätere Einführung von Mindestlöhnen oder sozialen Absicherungen zeigte. Denn so ließ sich der drohende Klassenkampf entschärfen. Malthus hatte sich dagegen nur äußere und angeblich natürliche Ursachen als Gründe für die Not in seiner Zeit vorstellen können. Er verschob den immanenten Widerspruch der Gesellschaft einfach nach außen in die Natur und sah natürliche Schranken für den Ackerbau, wo überhaupt keine waren. Und aus seiner angeblich ganz objektiven mathematischen Analyse entwickelte er auch genau solche Lösungen, die jede Verantwortung komplett weg von der Gesellschaft hin zum Einzelnen schoben, der diese angebliche Realität nun einfach anerkennen musste. Seine Forderung nach sexueller Enthaltsamkeit verlangte von den Einzelnen eine äußerste Anpassung und Kontrolle ihrer Bedürfnisse, vorgeblich zum eigenen Wohl und dem der Nachkommen. Dass die Menschen dieser prüden Forderung damals ohne Verhütungsmittel nicht nachkommen würden, das hätte man jetzt bestimmt schon ahnen können. Aber das gesellschaftliche Problem der Armut war damit in ein scheinbar existenzielles, individuelles Dilemma und damit in eine je individuelle Schuld der Betroffenen verwandelt worden. Damit war es zumindest moralisch gelöst, praktisch natürlich kein Stück. Der Wunsch nach Bevölkerungskontrolle hatte im Nachhinein sehr offensichtlich rein ideologische Gründe. Die Bourgeoisie wollte einfach die nicht vom Geld gedeckten Bedürfnisse der armen Proleten abwehren. Und die politische Ökologie bringt bis heute dieses immer wieder streng logisch, zwar korrekte, aber ganz abstrakte Argument vor. Dass auf der endlichen Erdoberfläche nicht unendlich viele Menschen leben können, wie man auch heute immer wieder gehört, das stimmt schon. Aber solange es immer noch große, wenig bevölkerte Gegenden gibt, ist das eigentlich ziemlich unerheblich. In den 1950er Jahren hatte sich die Bevölkerung, also die Weltbevölkerung, gegenüber dem Beginn der Industrialisierung in etwa schon verdoppelt. Es begann eine erneute Debatte über die absoluten Grenzen der landwirtschaftlichen Ertragsmöglichkeiten, die dann 1968 im Buch Die Bevölkerungsbombe des US-amerikanischen Professors Paul R. Ehrlich ihren krassesten Ausdruck fand. Ehrlich sagte darin schwere Hungersnöte und ein Massensterben für das kommende Jahrzehnt voraus, selbst wenn die von ihm propagierte drastische Bevölkerungskontrolle sofort einsetzen würde. Er landete damit einen Weltbestseller in den entwickelten Ländern. Dass viele dieses Buch schon aus einer weit verbreiteten, aber uneingestandenen Hoffnung auf ein solches Massensterben gelesen haben, das ist natürlich jetzt nur ein böser Verdacht von mir. Ehrlich lag aber sowieso wieder völlig daneben. Die industrielle Modernisierung der Landwirtschaft konnte die Erträge so gut steigern, dass dieser Fortschritt heute als grüne Revolution in der Landwirtschaft bezeichnet wird. Und seitdem hat sich die Weltbevölkerung nochmals mehr als verdoppelt und dennoch ist klar, dass immer noch niemand schlecht oder zu wenig essen müsste, weil sich mit modernen Methoden nicht genügend Nahrungsmittel produzieren ließen. Dass Menschen hungern, liegt weiterhin an den katastrophalen politischen Verhältnissen, in denen selbst grundlegende Bedürfnisse immer noch kein Grund sind, eine entsprechende Produktion in Gang zu setzen. Und auch das malthusianische Szenario eines angeblich natürlichen, exponentiellen Bevölkerungswachstums, das irgendwann dann logischerweise wirklich einmal die Kapazität unseres endlichen Planeten sprengen würde, ist inzwischen von der Realität widerlegt worden. In den westlichen Industrieländern geht der relativ hohe Lebensstandard mit teilweise so wenigen gewünschten Kindern einher, dass die Bevölkerung in Deutschland beispielsweise der Zuwanderung bedarf, um nicht zu schrumpfen. Und sinkende Geburtenraten sind auch aus ökonomisch aufstrebenden Nationen bekannt, vor deren Bevölkerungsexplosion man sich einmal ganz besonders gefürchtet hat. Das bekannteste Beispiel dafür ist Indien, und die Autorin Rema Nagarayan schloss einen Artikel dazu prägnant und treffend, Zitat: Es ist überall auf der Welt das Gleiche. Je besser Frauen gebildet sind, je höher ihr Status in der Gesellschaft ist und je leichter sie verhüten können, umso weniger Kinder haben sie. Und in entwickelten Ländern bevorzugen auch Männer kleinere Familien. Die Sache ist im Grunde einfach. Werden die Rechte und die Möglichkeiten von Frauen gestärkt, entschärft sich die Bevölkerungsbombe von ganz allein. Zitat Ende. Nikola Kelleck schlug in der Neuen Zürcher Zeitung am 4. Januar dieses Jahres in die gleiche Kerbe und wies speziell in Bezug auf Entwicklungsländer mit weiterhin extrem hohen Geburtenraten darauf hin, dass dort vor allem Frühverheiratung und Kinderehen jede weibliche Emanzipation verunmöglichen. Zitat: Ein Mädchen, das mit 14 verheiratet wird und das erste Mal schwanger wird, bleibt ein Leben lang Sklavin der Verhältnisse. Zitat Ende. Sie betonte zudem, dass in solchen rückständigen Gesellschaften die Hebung des allgemeinen Wohlstandes und die Verteilung von Verhütungsmitteln das Problem nicht alleine lösen können. Dort müsse unbedingt der traditionelle Gebärzwang und repressive archaische Geschlechterverhältnisse politisch bewusst bekämpft werden. Kelleck erinnerte dabei an die explizit expansiven Absichten islamisch motivierter Bevölkerungspolitik. Erdogans AKP beispielsweise fordert schon seit Jahren muslimische Türkinnen ganz offiziell dazu auf, nicht mehr zu verhüten und mindestens 3 Kinder zu bekommen. Sie sollen dem Islam damit durch Überzahl zur Vorherrschaft verhelfen. Ich glaube, es ist zum Glück so, dass sich die tendenziell da nicht dran halten. Die Palästinenser setzen schon lange auf den demografischen Hebel. Ich glaube, dort funktioniert es auch. Durch rasante Vermehrung von angeblich Vertriebenen, also weil die zählen ja dann auch alle immer zu den Vertriebenen, wollen sie den Juden in Israel langfristig einfach bevölkerungsmäßig sozusagen, wollen sie die übertrumpfen. Demgegenüber sind alle Forderungen nach einer autoritären allgemeinen Geburtenkontrolle, der sich eine angeblich bewusstlos wie die Karnickel vermehrende Menschheit fügen soll, einfach nur lächerlich. Eine aus unaufgeklärter Tradition folgende, noch archaische Familienplanung kann, wie gesagt, durch fortgesetzte Sexualaufklärung, weibliche Emanzipation und ökonomische Prosperität irgendwie begegnet werden. Und jede aggressiv-expansive Bevölkerungspolitik kann leider nur durch einen direkten politischen Kampf gestoppt werden. Paul R. Ehrlich hält allgemeine Geburtenkontrolle trotzdem dringender denn je für geboten. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung 2011 erzählte er, dass die ideale Größe der Erdbevölkerung heute bei 1,5 Milliarden läge und ihr bis Ende des Jahrhunderts sowieso nur noch eine Überlebenschance von 10% bleibe. Woher seine 10% und dieses Ideal von 1,5 Milliarden bei aktuell rund 7 Milliarden Menschen kommt, will der Interviewer dann zum Glück nicht mehr so genau wissen. Das direkte Argument mit der Überbevölkerung scheint sich nach fast über 150 Jahren so langsam endlich zu blamieren. Heute sind die drohenden angeblichen weltweiten katastrophalen Folgen des Klimawandels das entscheidende Argument gegen lästige Artgenossen und ihre überbordenden Bedürfnisse. Die Ergebnisse einer Mitte 2017 veröffentlichten wissenschaftlichen Studie, Zitat des Titels, die Klimaschutzlücke, erzieherische und administrative Empfehlungen verpassen die effektivsten individuellen Maßnahmen, also es war jetzt nur der Titel, bekam große mediale Aufmerksamkeit. Da sich rechnerisch als mit Abstand beste individuelle Entscheidung zur Reduktion klimavernder Emissionen der Verzicht auf ein Kind ergeben hatte. Die zitierte Studie ging von Daten und pädagogischem Material ausgewählter westlicher Industrienationen aus, in denen die Bevölkerungszahl bekanntlich eher stagniert. Ihre Autoren bemängeln, dass die seit Jahrzehnten empfohlenen Praktiken wie Mülltrennung, vegetarische Ernährung und private Energiespaßnahmen dort kaum Wirkung gezeigt hätten. Sie fragten aber nicht danach, woher solche sinnlosen Konzepte dann immer wieder kommen, sondern blieben beim gewohnten Paradigma. Der erste Satz Ihres Papers in der einleitenden Zusammenfassung lautet, Zitat, der aktuelle anthropogene Klimawandel ist das Resultat der Ansammlung von Treibhausgasen in der Atmosphäre, in der sich Milliarden individueller Entscheidungen niederschlagen. Zitat Ende. Für den zunehmenden Ausstoß von Treibhausgasen soll also nicht der steigende Energiebedarf einer global wachsenden Ökonomie verantwortlich sein, wie sie für das Kapitalverhältnis nun einmal typisch ist. Nein, alles hängt angeblich jeden Tag aufs Neue von jeder einzelnen individuellen Entscheidung ab und vor allem von der, ob man selbst weitere Leute in die Welt setzt, die sich dann entscheiden müssen. Die Autoren insistieren, dass gerade den jungen Leuten schon möglichst früh beigebogen werden müsse, dass sie im Gegensatz zu ihren Eltern selbst mehr Verantwortungsbewusstsein zeigen sollten und besser auf zu viel Nachwuchs verzichten mögen. Die Autoren fordern eine Reduktion der Bevölkerung gerade in westlichen Industrienationen, weil jeder hier im Mittel einen besonders großen ökologischen Fußabdruck hat, mit dem er das natürliche Gleichgewicht angeblich kaputt rampelt. Jeder soll sich seiner Urschuld bewusst werden, als Erdbeschmutzer und Klimasünder geboren worden zu sein. Wer sein Leben zu voller Blüte entfalten möchte, soll sich gefälligst erstmal schmal machen. Solche Ökologen halten ihre ekelhaften Ratschläge auch noch allen Ernstes für gesellschaftlich besonders verantwortungsbewusst, obwohl sie doch einfach nur das Leben zukünftiger Artgenossen geschickt wegargumentieren. Ihr Denken entspringt sehr offensichtlich asozialen Affekten, die in Zeiten härterer ökonomischer Konkurrenz eben tendenziell zunehmen. Um den heutigen Gründen für diese asoziale Haltung noch genauer auf die Spur zu kommen, lohnt sich ein Blick auf die ambivalente Lage der Mittelklasse, mit der sich Paulette Gensler in seinem Artikel Schlirner, Mittelklasse und existenzielle Ideologiekritik auseinandersetzt. Den kann man auf der Webseite der Bahamas im Textarchiv nachlesen. In dieser Mittelklasse, zu der die meistens akademisch gebildeten Organisatoren der Lohnarbeit unter den Angestellten und Beamten zählen, also die vielen kleinen Entscheider, weiß man nämlich am allerbesten, wie überflüssig heute alle im Prinzip schon sind. Die fortschreitende organisatorische Rationalisierung und technische Automatisierung, die mit der digitalen industriellen Revolution einhergeht, macht menschliche Arbeit zunehmend obsolet. Das könnte eigentlich ja ein angenehmer Fortschritt sein, doch ohne Lohn fällt der Anteil am gesellschaftlichen Reichtum bekanntlich karg aus. Und in seiner Spätphase hat diese Produktionsweise im Gegensatz zu ihren expansiven Zeiten wenige neue Produktionszweige zu bieten, in denen die eingesparte menschliche Arbeitskraft dann wieder gebraucht und auch wie zuvor bezahlt wird. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Ausbildung gestiegen und ein beruflicher Neuanfang aufwendig. Das wissen die großen und kleinen Entscheider und sie wissen, dass sie selbst als Entscheider genauso ersetzbar sind. Längst verfügen genügend Akademiker über das Know-how, um zwischen Kapital und Arbeit zu vermitteln und die für die in der Konkurrenz unabdingbare Steigerung des Profits nötige Verbesserung der Arbeitseffizienz durchzusetzen. Daher kämpfen gerade in dieser Schicht, von der wahrscheinlich heute Abend ganz schön viele da sind, viele gegen die eigene Bedeutungslosigkeit, indem sie die anderen nach Möglichkeit schneller obsolet werden lassen als sich selbst. Ein Witz, mit dem Professor Harald Lesch für sein aktuelles Ökomanifest von 2016 Werbung macht, bedient die daher bei seinem Publikum kultivierte Form der Asozialität ganz offen. Zitat: Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, oh, du siehst aber schlecht aus. Darauf der andere, ich habe Menschen. Der eine wieder, das geht vorbei. Ja, das ist natürlich wieder als Warnung davor deklariert, dass die Menschheit mit der Zerstörung der Natur ihre eigenen Lebensgrundlagen angreift. die gehässige Genugtuung darüber, dass den Menschen, die sich wie Parasiten auf der Erde breitmachen und ihren Reichtum verzehren, bald das verdiente Ende naht, ist jedoch unverkennbar. Und dieser kaum noch verhohlene Hass auf die anderen stellt die anfänglich ja schon rettende Intention der Ökologie immer mehr in den Schatten und trägt immer offener zu ihrer Popularität bei. Leschs Buch ist im deutschsprachigen Raum aktuell ein Bestseller. Dieses Buch trägt den Titel »Die Menschheit schafft sich ab, die Erde im Griff des Anthropozän«. Der Begriff Anthropozän ist eigentlich nur ein Vorschlag, das erdgeschichtliche Zeitalter des Holozän, in dem wir uns nach gängiger Nomenklatur befinden, nominal durch den Beginn eines neuen Zeitalters abzulösen, in dem der Mensch die Entwicklung der Erde im Wesentlichen prägt. Die Idee wird schon länger diskutiert, aber wissenschaftlich nicht anerkannt, da sie so einfach dann nicht stimmt. Lesch hält laut eigenem Bekunden trotzdem selbstherrlich an dem Begriff fest, weil er ihm so prima ins Konzept passt. In seinem Vortrag zum Anthropozän an der Universität Bayreuth Mitte 2016 zeigt er insgesamt über 150 Folien und ließ seinen Vortrag wild um seine plumpe Kernthese herumwabern. Das kann man sich bei YouTube anschauen. Er servierte assoziative Suggestionen, durchsetzt von vulgären Bemerkungen und ständigen Invektiven gegen die USA. Dabei suchte er mit der andauernden Floskel »Wir sind ja hier unter uns« den Schulterschluss im Hörsaal, obwohl er ganz genau wusste, dass sein Vortrag gefilmt wird. Erst nach einer halben Stunde Warming-up kam er endlich zu seiner zentralen Aussage. Er zeigte eine Folie mit zwei großen Organigrammen von Natur und Gesellschaft, die ihrerseits in viele, viele Subsphären unterteilt waren. Diese Subsphären hingen untereinander und auch über die Grenzen der beiden Bereiche, Natur und Gesellschaft, voneinander ab. Den ganzen vielen Pfeilen, die da überall hin und her gingen, konnte garantiert niemand folgen, aber darum ging es Lesch sowieso nicht. Zitat: Die ganze Zeit rede ich nur davon. Ich rede nur davon, dass es diese beiden Welten gibt. Es geht um die Natursphäre auf der einen Seite und die Anthroposphäre auf der anderen Seite. Wir haben uns von den natürlichen Vorgängen extrem weit entfernt. Wir sind dabei über viele, viele Kreisläufe in diese verschiedenen Natursphären einzugreifen. Und eben nicht mehr nur lokal, sondern längst global, längst. Das ist das eigentliche Problem. Und es gibt eben tatsächlich dabei ein Limit für funktionierende Ökosysteme. Wo die politische Ökologie das Limit heute sieht, hat er nicht gesagt. Denn er weiß auch, dass sie dabei immer wieder auf die Nase fällt. Aber dass der Mensch eine an sich harmonisch funktionierende Natur durch seine Technik dauerhaft zu überlasten und zerstören droht, bleibt trotzdem die zentrale pseudowissenschaftliche Hypothese der politischen Ökologie. Schon der Vorläufer Leschs und erste bundesdeutsche Fernsehprofessor Heinz Haber schrieb am laufenden Band Öko-Bestseller, die um das Motiv eines goldenen Gleichgewichts der Natur kreisten. Eines davon hieß noch Eiskeller oder Treibhaus. Da hat er sich jedes Katastrophenszenario noch offen gehalten. Die ökologisch gedachte Natur besteht heute immer aus nichts als fragilen Ökosystemen und zugleich ist diese ökologische Natur selbst ein großes, empfindliches Ökosystem. Ökologen halten die Natur für wehrlos und prinzipiell schutzbedürftig und fürchten, dass die Menschen sie an irgendein Limit und dann aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Dabei ist bis heute völlig unklar, und das geben sogar die Ökologen, wenn man in ihre Lehrbücher schaut, inzwischen langsam zu, wie man eigentlich ein Ökosystem naturwissenschaftlich klar fassen soll. Denn der Begriff ist wissenschaftlich so schwammig, dass fast jeder Bereich der Natur, ob groß oder klein, ein Ökosystem sein kann. Die Ökologie erklärt damit im Gegensatz zu den Einzelwissenschaften fast gar nichts von ihrem angeblichen Gegenstand. Die Idee eines Ökosystems bleibt ein perennierendes Denkideal, das eklektizistisch um immer neue Elemente aus Kybernetik, System und Komplexitätstheorie erweitert wird. Es war der Club of Rome, der das Systemideal zuerst universal nutzte, als er 1972 seinen wissenschaftlich aufgemachten Report über die Grenzen des Wachstums mit der Warnung vor einer Bevölkerungsexplosion begann. Paul E. Ehrlich, der vorhin erwähnte, war da noch en vogue. Aber der Club of Rome sagte vor allem und als erster, das Versiegen der für die industrielle Produktion unabdingbaren Rohstoffe vorher. Neu daran war nur, dass die apokalyptischen Vorhersagen zum ersten Mal nicht alleine auf allgemeine mathematische Abschätzungen basierten, sondern sich auf detailliertere Computersimulationen stützten. Der Club of Rome berechnete seine Zukunft mit Hilfe eines Weltmodells, das seiner Ansicht nach alle für die weitere Entwicklung der irdischen Ressourcen relevanten Zusammenhänge enthielt. So ein computergestütztes Weltmodell wäre auch heute und selbst bei unendlich großen Rechenkapazitäten immer noch komplett größenwahnsinnig, da naturwissenschaftliche Formeln, die die Grundlage solcher Programme bilden, niemals dazu in der Lage sein werden, die Natur und alle gesellschaftlichen Einflüsse auf sie in Gänze zu berechnen und zu modellieren. Trotz formalwissenschaftlicher Methodik konnte also von Naturwissenschaft bei diesem Projekt eigentlich keine Rede sein. Und seine Prognosen haben sich natürlich als so komplett daneben erwiesen, dass alleine schon wegen dieses empirischen Totalversagens einmal eine grundsätzliche Reflexion fällig gewesen wäre. Aber nichts davon. Solche komplexen Modelle, die einen wesentlichen Teil der Welt als Geflecht von miteinander gekoppelten Regelkreisen beschreiben, sind noch heute die wichtigste wissenschaftliche Methode der politischen Ökologie. Sie beschreibt die Natur als ein komplexes, aber letztlich dennoch nach dem Muster naturwissenschaftlicher Mathematisierung durchgeregeltes und durchregelbares Supersystem. Ihre Allmachtsfantasien klammern sich an ein esoterisches, ganzheitliches Denken, mit dem sie sich in das Funktionieren der Natur komplett hineinversetzen zu können glaubt. Daher auch nach jedem Scheitern immer wieder die neue Gewissheit, genau Bescheid zu wissen, wann die Natur an ihr Limit kommt. Alle bekannten vernünftigen umweltpolitischen Entscheidungen, die es ja schon auch gab, gingen jedoch niemals auf ihre Prophezeiung zurück, sondern auf eindeutig verstandene, bedrohliche Veränderungen der Natur, die sich ganz konkret auf ein bestimmtes gesellschaftliches Handeln zurückführen ließen. Der Verschmutzung der Luft und der Flüsse durch giftige Abgase und Abwässer begegnete man bekanntlich mit Abgasfiltern und Kläranlagen. Als eine gefährliche Ausdünnung des atmosphärischen Ozons gemessen wurde, begann zuerst eine genaue Analyse der verantwortlichen chemischen Reaktionen in der Atmosphäre. Und als man sich dann wirklich ganz sicher war, dass letztlich diese FCKW-Gase das Ozonloch verursachten, konnte weltweit beschlossen werden, auf ihre Produktion zu verzichten. Das war relativ leicht möglich, da sie sich gut ersetzen ließen. Doch die Partei, die Grünen, konnten sich nicht trotz, sondern gerade wegen blöder Untergangsprophezeiungen, wie zum Beispiel auch dem Waldsterben, in den deutschen Parlamenten etablieren. Denn mit Katastrophenszenarien, die sich vordergründig auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse stützen, lässt sich eine halb aufgeklärte Gesellschaft phasenweise mit dem besten Gewissen zum politischen Aktionismus mobilisieren. Nach anfänglichem Widerstreben haben diese Möglichkeit inzwischen auch die großen Parteien für sich zu nutzen begonnen, wie die erratische Energiewende und Klimapolitik der Großen Koalition aktuell zeigen. Die politische Ökologie bedient verdrängte und verschobene Ängste vor einem Verlust des sozialen Zusammenhalts und des gesellschaftlichen Abstiegs. Ihre politischen Protagonisten handeln nicht unbedingt bewusst manipulativ, auch wenn ich inzwischen denke, dass sie das teilweise ganz bewusst tun. Aber ja, die meisten von denen glauben diesen Quatsch wirklich selbst. Die Rettung der ökologisch gedachten Natur und ihrer Ökosysteme hat sich zu einer Art neuheidnischem Glauben entwickelt. Sein projektives Naturideal ist das eines durch staatlich-ökologische Betreuung gesicherter krisenfreier Kapitalprozess, mit dem seine Anhänger, also die Anhänger der Ökologie, wie mit einer ewig nährenden Mutter verschmelzen möchten. Und weil Mutter Natur so offensichtlich regressiv klingt, wie diese Hoffnung auch ist, nennen sie sie heute Gaia. Als würden sie mit einer solchen Anleihe aus der griechischen Mythologie noch an eine klassisch-bürgerliche Tradition anknüpfen, die sie eigentlich ständig verraten. Ja, damit kommen wir jetzt dann langsam zum Klimawandel. Ökologen können von Umweltkatastrophen also ganz prinzipiell nicht genug bekommen, weil sie ohnehin sicher sind, Gaia immer beschützen zu müssen. Und da kommt ihnen der globale Klimawandel gerade recht. Politisch orientierte Klimaforscher produzieren alarmistische Untersuchungen zur Entwicklung des Weltklimas inzwischen auf Bestellung. Dass die globale Temperatur seit vielen Jahrzehnten im Vergleich zu ihrer erdgeschichtlichen Entwicklung aktuell auffällig stark ansteigt, ist dabei, wie eingangs schon erwähnt, unstrittig. Aber manche für wesentlich erachteten Ergebnisse der Klimaexperten lagen in den Details dann schon erheblich daneben, wie kritische Forscher anhand neuerer Daten zeigen konnten. Und die wissenschaftliche Analyse empirischer Daten und deren theoretische Erklärung im Detail zu überprüfen, muss man aufgrund der Komplexität dieser Arbeit der Wissenschaft auch weiterhin schon noch selbst überlassen und kann nur hoffen, dass sie diese Forschungsarbeit tatsächlich noch leistet. Denn gegen populäre Wissenschaftspropaganda hilft keine ebenfalls nur pseudowissenschaftliche Gegenpropaganda, die sich auf das gleiche politische Niveau begibt. Das grundsätzlich systemtheoretische Konzept der Klimaforschung lässt sich aber, wie teilweise schon angedeutet, auf einer rein methodischen Ebene doch relativ einfach kritisieren. Die Klimaprognostik erscheint dabei nur als das prominenteste Beispiel für eine pseudowissenschaftliche Praxis, die den malthusianischen Irrtum mit modernen Rechenmaschinen wiederholt. Immanent schlagen sich dabei ihre falschen Annahmen in den Modellierungen als Rückkopplungseffekte nieder, die Dynamik eines offenen, komplexen Systems mit der Zeit unweigerlich verändern. Also ich erkläre das jetzt also so gut, dass sozusagen in diesem Rahmen möglich ist. Ich bitte wirklich ernsthaft darum, an dieser Stelle ruhig, wenn jetzt irgendwas nicht klar wird, am Schluss zu fragen. Ja, weil also das ist jetzt nicht selbstverständlich sozusagen. Da geht es halt einfach um Details, die man aber leider, um hier eine Unterscheidung zu treffen, doch behandeln muss. Also die Wirkung dieser Rückkopplungseffekte, die lässt sich im Allgemeinen nicht voraussagen. Sie können verstärkend oder abschwächend wirken. Also bei dem Wetter, ne, da geht es dann immer so, was weiß ich, keine Ahnung, durch die steigende Erwärmung steigt die Wolkenbildung. Die Wolkenbildung sorgt wieder dafür, dass der Treibhauseffekt stärker wird und dann wird alles noch schlimmer und so. Ne? Aber das wäre jetzt so eine positive Rückkopplung. Beim Klima sind sich die Forscher todsicher, dass verstärkende Rückkopplungseffekte schon bald dazu führen werden, dass die Erderwärmung neue Erderwärmungsmechanismen triggern und so eine sich insgesamt katastrophische Entwicklung in Gang kommt, die sich dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr aufhalten lässt und das Ökosystem Erde wegen unserer Klimasünden in einen Höllenofen verwandelt. Und das lässt sich eben wissenschaftlich nicht rechtfertigen. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man sich anschaut, wie die offiziellen Ergebnisse der als Dachorganisation anerkannten Intergovernmental Panel on Climate Change, das ist IPCC, wie sie sozusagen ihre Ergebnisse wissenschaftlich begründet. In seinen Evaluierungsberichten, von denen jetzt dieser Zwischenbericht gerade neu rausgekommen ist, beruft sich das IPCC als allgemein anerkanntes Wahrheitskriterium wieder auf Karl Poppers Falsifikationismus. Jede naturwissenschaftliche Hypothese muss Konsequenzen haben, die sich experimentell überprüfen und damit gegebenenfalls widerlegen lassen. Das IPCC kann dann aber selbst natürlich nicht verhehlen, dass es die Vorhersagen der Zukunftsmodelle, die es aus der Wissenschaftscommunity heranzieht, selbstverständlich keiner experimentellen Überprüfung unterziehen kann. Denn globale Prognosen lassen sich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung natürlich nicht empirisch studieren, sondern bestenfalls im Nachhinein kontrollieren. Das ist erstmal nur logisch und wäre auch nicht der Rede wert, wenn die Frage, die daraus sofort folgt, nicht einfach regelmäßig unterschlagen werden würde. Die lautet dann nämlich, wie gut können Klimamodelle auch dann, wenn sie die bisherigen Daten gut beschreiben, eigentlich die zukünftige Entwicklung vorhersagen? Und da ist das altbekannte theoretische Problem, und das ist jetzt wirklich seit 20, 30 Jahren eigentlich klar, dass selbst eine extrem exakte Beschreibung der bisherigen Entwicklung bei einer offenen, komplexen Dynamik wie der in der Atmosphäre mitnichten bedeutet, dass ein solches Modell, selbst wenn es aktuell sozusagen die Daten modelliert, auch die Zukunft lange vorhersagen kann. Das wäre nur möglich bei zeitinvarianten Systemen mit stabiler Dynamik. Bei offenen, komplexen Systemen lassen sich selbst mit den alleraufwendigsten Computermodellen nur kurzfristige Vorhersagen treffen, die oft kaum besser sind als eine simple Fortsetzung des aktuellen Trends. Die statistische Auswertung des IPCC ist ebenso fragwürdig. Für seine Gesamtprognose nimmt das IPCC die Ergebnisse aller mit den vorhandenen Daten erfolgreich evaluierten Modelle, also das sind die, die die aktuellen Daten korrekt beschreiben, und bildet aus deren Vorhersage eine mittlere Durchschnittsvorhersage. Aus der Streuung all dieser Modelle leitet sie dann die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Varianten ab. Das ist das, was man dann so präsentiert bekommt, ne, als eine Mittlervorhersage, Worst Case, ne, Best Case. Die Vorhersage des IPCC sieht daher auf den ersten Blick wie ein einziges in internationaler Zusammenarbeit entwickeltes Modell samt zugehöriger Fehlerabschätzung aus. Doch das ist gerade nicht der Fall. Die Resultate des IPCC sind bloß der Schnitt der Spekulationen, die seine wissenschaftliche Community akzeptiert, also so etwas wie ein demokratisches Mittel. Und dessen große spekulative Unsicherheit erscheint dann plötzlich als statistischer Fehler, obwohl sie eindeutig systematische Gründe hat. Die Leute können sich nämlich überhaupt noch nicht mal auf ein gemeinsames Modell einigen. Man hat kein der Wahrheit am besten entsprechendes Modell entwickelt, auf welcher Grundlage auch. Die aktuellen Daten sind für alle gleich und lassen sich von einem komplexen Modell mit genügend freien Parametern eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schwer immer ganz gut beschreiben. Die Zukunft bleibt trotzdem ungewiss. Wie sich das Klima in den nächsten 100 Jahren verändern wird, lässt sich schlicht nicht seriös modellieren. Numerische Simulationen können das Verständnis offener, komplexer Systeme unterstützen, aber da sie prinzipiell ungenau sind, taugen sie vor allem für qualitative Studien der Dynamik. Ihre Extrapolation über kurzfristige Trends hinaus ist einfach unredlich. Die Angabe von genauen Gradzahlen, auf die das eingangs erwähnte Pariser Abkommen von 2015 die globale Erwärmung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt begrenzen möchte und auf die sich inzwischen die meisten politischen Ökologen beziehen, beruft sich aber gerade auf die angebliche Präzision solcher Vorhersagen. Die Klimaretter sprechen über die globale Temperatur der nächsten Jahrzehnte, als könnte man sie regeln wie eine Zimmertemperatur, wenn man nur willens und reinen Herzens wäre. Aktuell wird jetzt dann zudem noch die statistisch komplett blöde Behauptung immer populärer, dass jedes katastrophale Wetterereignis plötzlich eine Folge des Klimawandels wäre. Obwohl logischerweise nur die Häufung oder Verstärkung extremer Wetterlagen ein in der Summe messbarer Effekt sein könnten und nicht ihre einzelne Existenz überhaupt. Zugleich sind die aktuellen Befunde zu sekundären Effekten, also wie jetzt sozusagen die Zunahme von irgendwelchen besonders harten Wetterereignissen, auch innerhalb dieser ganzen Klimaforschung immer noch ziemlich umstritten. Gut, soweit jetzt der eher theoretische Teil. Damit komme ich jetzt zu Ökonomie und Politik, die sozusagen in dieser Klimadebatte eine Rolle spielen. Ja, die Erderwärmung ist zwar ganz bestimmt nicht das größte Problem, vor dem die Menschheit steht, aber sie könnte mit der Zeit einige Anpassungen erfordern. Da der Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre eine wahrscheinliche Ursache für die Erwärmung ist, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten zur emissionsneutralen Energieerzeugung bestehen. Denn rund 90% der weltweiten Energie stammt aus fossilen Quellen, bei deren Verbrennung Kohlendioxid entsteht. Das ist soweit bekannt. Also, da ist immer noch die Kernenergie, die momentan etwa 5% der weltweit verbrauchten Energie liefert. Frankreich produziert so über 70% seines Stromes, so viel wie kein anderes Land. Deutschland hat die aus Gründen der Unfallgefahr nach Fukushima theatralisch abgeschworen und muss ihren abnehmenden Einsatz nun kurioserweise mit Kohlestrom ausgleichen. Die Verwendung der Kernenergie global wieder voranzutreiben, wäre nun aber vor allem wegen der politischen Folgen verantwortungslos. Das bei der zivilen Nutzung eingesetzte und produzierte spaltbare Material liefert immer auch Möglichkeiten der militärischen Nutzung, wie man am Beispiel des Iran gut sehen kann. Die Geothermie ist unbedeutend und wird es bleiben, da ihre Gewinnung Bohrungen erfordert, die das Erdreich destabilisieren können. Sie sind daher nur an gut ausgewählten Stellen und in überschaubarer Zahl möglich. Die potenzielle Energie gestauten Wassers, also die Wasserkraft, wird durch den Bau von Staustellen schon genutzt. Ihr Beitrag ist aber begrenzt, er ist verlässlich, aber gering und ihre Möglichkeiten sind schon ziemlich ausgereizt. Bleiben also auf absehbare Zeit tatsächlich nur die erneuerbaren Energien aus Wind und direkter Solarenergie. Wenn man jetzt nicht auf die Fusion setzen will, kann man machen, also wäre super, aber ist leider noch in ziemlicher Ferne, dass das sozusagen was wird vielleicht. Um einen gewissen Eindruck von der Weiterentwicklung dieser erneuerbaren Energien, die da also wirklich helfen würden, zu bekommen, kann man sich den Marktwert aller im Sektor der erneuerbaren Energien weltweit börsennotierten Unternehmen anschauen. Er liegt aktuell bei grob 130 Milliarden. Das schwankt natürlich, ne, weil der Marktwert halt immer ein bisschen schwankt. Das sind also, wie gesagt, 130 Milliarden US-Dollar. Das ist also gerade einmal so viel wie der Wert des französischen Ölmultis Total. Etwa ein Drittel dieser Unternehmen haben ihren Sitz in den USA und ein weiteres Drittel in China. An dritter Stelle kommt das ökonomische Leichtgewicht Neuseeland mit rund 10%. Deutschland trägt nur knapp über 3% zu diesem Kapitalmarkt bei. Absolut sind es etwa 4 Milliarden. Dabei handelt es sich um die zwei Unternehmen Nordex, einen relativ kleinen Hersteller von Windkraftanlagen, und SMA Solar, das sich auf die Produktion von Wechselrichtern für Solarstrom spezialisiert hat. Deutschland hat durch eine zeitweise massive staatliche Förderung von Photovoltaikanlagen versucht, heimischen Unternehmen einen technologischen Vorsprung auf diesem weltweit wachsenden Markt zu verschaffen und wollte so auch neue ökologische Arbeitsplätze etablieren. Die Grünen versprachen wie gewohnt völlig verdreht Jobs bei Mutter Natur. Diese Politik ist weitgehend gescheitert. Viele Unternehmen sind trotz der indirekten Subventionierung pleite gegangen. In den Wirtschaftsnachrichten liest man stattdessen häufig von chinesischen Großprojekten, bei denen neu aus dem Boden gestampfte städtische Infrastruktur mit Hilfe erneuerbarer Energien versorgt werden soll. Also, und das machen die auch inzwischen wirklich. Sie tun es allerdings nicht, um die Welt zu retten, sondern um die lokale Verschmutzung der Luft zu vermeiden, die in chinesischen Ballungsgebieten ein ernstes Problem ist. Daher baut China riesige Windparks und Solarzellenflächen und schlägt mit seiner Massenproduktion den Westen ökonomisch längst ins Feld. Gerade, also das ist jetzt wieder, ich glaube, ein halbes Jahr her oder ein Jahr, haben die USA Zölle auf chinesische Solarpanels angekündigt und wurden in Davos, das ist so dieses internationale Treffen, das war, glaube ich, jetzt im Februar, für solche Handelshemmnisse angegangen. Da hat man sozusagen wieder mit dem Finger auf die USA gezeigt und dabei dann vergessen, dass die EU schon seit 2013 Zölle beim Import chinesischer Solarpanels erhebt. Und dieser Protektionismus ist eben ein weiteres eklatantes Beispiel für das in der Klimapolitik eigentlich ständig verleugnete nationale Interesse aller Staaten, das alle internationalen Klimaverhandlungen von vornherein zu einer kompletten Farce macht. Alle Staaten werden natürlich immer ihre nationalen Ziele im Auge behalten und für die globale CO2-Reduktion niemals die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Ökonomie aufs Spiel setzen, die von der Energieproduktion wesentlich abhängt. Also die CO2-Reduktion, selbst wenn man sie wollen würde, ist keine Frage, die man so wie beim Ozon zum Beispiel, waren es diese FCKWs, so einfach lösen kann, weil man halt einfach auf die Produktion von CO2 nicht verzichten kann, ohne das eigene Land in der Konkurrenz zu ruinieren. Das Bundesministerium für Umwelt bezeichnet Deutschland aber trotzdem großspurig als Klimazahler und meint damit die gute Milliarde, die Deutschland zu dem vom Bonner UN-Sekretariat verwalteten grünen Klimafonds beiträgt. Er soll als eine Art Entwicklungshilfefonds Projekte zur Rettung des Klimas und zur Anpassung an die jetzt schon unvermeidlichen Folgen des Klimawandels fördern. Das muss man sich dann vielleicht so ähnlich wie bei den anfangs erwähnten Kleingärtnern vorstellen. Seine gesamte finanzielle Ausstattung beträgt wenige Milliarden Euro. Das ist gegenüber dem, was die Klimaschützer an globalen Katastrophen terrorisieren, schlicht ein Witz. Für ein Bonner UN-Sekretariat mit 100 Mitarbeitern ist es aber eine Menge Budget für seine globale PR-Kampagne. Und so hat es sich auch für die Konferenz Anfang des letzten Jahres, vor einem Jahr, in der eigenen Stadt mächtig ins Zeug gelegt. Auf der Webseite www.ichbineineinsel.de kann man, ja, gibt's heute noch, steht, Zitat, Klimawandel geht uns alle an. Klimawandel und seine Folgen wie Überflutung, Dürre, Hitzewellen oder Waldbrände sind in vielen Regionen der Erde schon trauriger Alltag. Steigt die durchschnittliche Temperatur der Erde um 2 Grad Celsius oder mehr, drohen die weltweiten Folgen unumkehrbar und vom Menschen nicht mehr kontrollierbar zu werden. Eine Katastrophe für die gesamte Erde, von Fidschi bis Bonn. Viele Inselstaaten befinden sich schon heute in akuter Not. Wenn wir jetzt nicht gemeinsam handeln, werden weitere Regionen der Erde folgen. Denn letztlich ist die ganze Welt eine Insel. Zitat Ende. Ja, das kann man das echt nachlesen. Ihr müsst euch das mal angucken. Bernadette LaHengst komponierte zu diesem Stuss den passenden Werbesong I Am an Island. Der samt Musikvideo auf dieser Webseite anzuschauen ist. Er zeigt Bilder von Überflutungen, Dürren, Hitzewellen und Waldbränden, die anfänglich von Kommentarstimmen begleitet werden, die das Ausmaß der Zerstörung und dessen Opfer beziffern. Dann geht sie bedächtig ans Klavier. Der Song beginnt und zu ihrem Gesang fangen sich die Bilder der Zerstörung mit denen von Sequenzen einzelner Kinder abzuwechseln, die konzentriert Schilder und Transparente malen. Zum Refrain des Songs wird ein großer Kinderchor eingeblendet. Und schließlich sammeln sich alle Kinder mit ihren Bildern und Botschaften zu einer ganz engagierten Demonstration, auf der plötzlich Massen an bunten Konfetti herumfliegen. Ihre zentralen Forderungen lauten selbstverständlich: Rettet die Welt und rettet das Klima. Und nicht etwa Eis, Schokolade und Gummibärchen ohne Ende. Nach der Demo sieht man ein paar von ihnen ganz gewissenhaft das Konfetti aufkehren. Die Regie hat für alle diese Sequenzen völlig enthemmt kitschige Nahaufnahmen im Gegenlicht und ständig Slow Motion eingesetzt, um den emotionalen Kontrast zu den Katastrophenbildern zu maximieren. Natürlich wissen alle beteiligten Volljährigen ganz genau, was sie da für einen propagandistischen Dreck produziert haben. Im Abspann macht selbstironisch, ganz ohne Slow Motion und aus der Vogelperspektive gefilmt, ein städtischer Reinigungswagen die immer noch mit Konfetti gepflasterte Straße wirklich sauber. So augenzwinkernd reflektiert sind die Leute schon, die den beteiligten Kindern so lange mit der drohenden Zerstörung ihrer Welt Angst gemacht haben und sie so lange manipuliert haben, bis sie die Parolen und die Betroffenheit lieferten, die sie für die internationale Werbung haben wollten. Die inszenierte kindliche Spontanität lieferte dann für einen Kongress die emotionale Grundlage, damit dessen erwachsene Teilnehmer erst gar nicht auf die Idee kommen, auch nur einmal kühlen Kopf zu bewahren und ihren Aktionismus zu reflektieren. Die Anhänger der politischen Ökologie pflegen ein infantil manipulatives Verhältnis zur Welt. Sie wollen so unmittelbar und so unschuldig eins mit ihr sein, wie es Kinder in ihren Augen noch sind. Und sie erziehen sie durch solche Manipulationen zu genauso asozialen Inseln, wie sie selbst schon welche sind. Und so ist der Kongress damit auch entsprechend abgelaufen. Die Bundesministerin für Umwelt reiste mit ihrer Berliner Delegation in einem eigens in Grüntönen bemalten ICE, der hieß Train to Bonn, an. Und die kitschige Inselfolklore der Fidschi-Delegation half von Anfang an den gewünschten Anschein harmonischer Kooperation zu generieren. Große Teile des Konferenzgeländes wurden durch fidschianische Wörter gekennzeichnet, sodass am Rhein ein Hauch von Südsee-Exotik wehte. Da gab es zum Beispiel einen Talanoa Space für die zivilgesellschaftliche Kommunikation zwischen den NGOs, der so angekündigt wurde, Zitat: Talanoa ist eine Art des Austausches und der Diskussion, die in der Tradition Fidschis tief verankert ist. Und weiter, Zitat: Der Talanoa Space stellt diejenigen in den Mittelpunkt, die sich jenseits der nationalen Regierungen um den Schutz des Klimas und faire Entwicklungsmöglichkeiten für alle Menschen bemühen. Debatten um die richtigen Ansätze, Wege und Ziele sind eine Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz. Talanoa ist ein verbreitetes Konzept auf Fidschi und im pazifischen Raum. Es bezeichnet einen Austausch, der inklusiv und transparent ist, in dem Menschen sich gegenseitig zuhören und die Sichtweise des Gegenübers respektieren. Für Lösungen zum Wohle aller. Also genau das, was für eine der großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts, den Kampf gegen den Klimawandel, brauchen. Ja, schaut man sich jetzt einmal wirklich nur ganz kurz, einfach nur bei Wikipedia, die Geschichte der Fidschi-Inseln an, dann weiß man, dass 3 Militärputsche nicht lange zurückliegen. Der Inselstaat kämpft heute noch mit dem schlechten Image einer Bananenrepublik. Den letzten Putsch führte ihr aktueller Präsident an, der sich inzwischen wenigstens einigermaßen freien Wahlen gestellt hat. Seine regierende Partei bemüht sich heute um einen gewaltlosen Interessenausgleich und den Abbau der traditionellen Feindschaft der autochthonen Bevölkerung gegenüber den vielen aus Indien zugewanderten Bewohnern. Sie appelliert, also diese Partei, dafür an die nationale Einheit und nannte sich schon sehr lange vor Trump Fiji First. Die aktuelle innenpolitische Lage auf den Fidschis schätzt unser Auswärtiges Amt in seinen Reiseempfehlungen zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit der Konferenz folgendermaßen ein, Zitat: Die Sicherheitslage ist aktuell normal. Es kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Sicherheitslage rasch und unvorhergesehen verschlechtert. Entsprechend umsichtiges Verhalten wird empfohlen. Dazu gehört beispielsweise, größere Menschenansammlungen und Kundgebungen zu meiden, von öffentlichen politischen Meinungsäußerungen abzusehen und sich über die Medien über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Es ist nicht auszuschließen, dass auch friedliche Demonstrationen jederzeit in gewalttätige Auseinandersetzungen umschlagen können. Ja, Talanoa Space, ja. Die Bonner Organisationen haben aber nicht die Realität, sondern Folklore gewollt, und die Delegation der Fidschi-Inseln hat geliefert und, man kann es jetzt ihnen nicht so richtig verübeln, die Gelegenheit genutzt, um ihr Image für den ökonomisch bedeutsamen Tourismus aufzupolieren. Also das Land ist relativ arm. Klimaretter sind untereinander sehr nachsichtig. Aber wer bei ihrer Heuchelei nicht mittun möchte, bekommt ihren Zorn dafür umso heftiger zu spüren. Obwohl US-Vertreter nach Trumps Ankündigung, auszutreten aus diesem Pariser Klimaabkommen, klargemacht haben, dass die einzelnen Bundesstaaten der USA auch ohne Unterstützung ihrer zentralen Administration weiter eine klimaneutrale Energiegewinnung fördern, was sie ja auch, ne, kann es an den ökonomischen Daten sehen, tatsächlich tun, dass sozusagen also dieser Rückzug keinen Einfluss hat auf den Ausbau der Erneuerbaren, ist man also gegenüber den USA trotzdem politisch extrem gereizt. Die USA gehören nämlich nicht mehr zu den Klimazahlern, wie das Umweltministerium alle nennt, die in ihren grünen Klimafonds einzahlen, den das Bonner Sekretariat verwaltet. Klimaretter möchten nie dabei über das tatsächliche drängende Problem der Gesellschaft sprechen, nämlich, dass die alte liberale Kooperation zwischen Kapital und Arbeit im nationalen Rahmen, bei der das Kapital um des sozialen Friedens willen mehr vom Umsatz in die Löhne fließen lässt, als es unbedingt müsste, sich in der globalen vernetzten Arbeitswelt auflöst. Denn dieses Modell steht den möglichen enormen Rationalisierungen und Gewinnsteigerungen schlicht im Weg, die durch den Einsatz billiger Arbeit weltweit möglich sind. Weil damit auch die soziale Sicherheit abhanden kommt, fürchten viele ökonomische Entscheider völlig zu Recht politische Spannung. Und da kommt ihnen doch eine große gemeinsame Anstrengung gerade recht, die die Welt wie eine Familie vereint und die technische Rationalisierung der Gesellschaft im Zeichen ihrer Ökologisierung als ein Zurück zur natürlichen Harmonie verkauft. Da darf sich jeder moralisch im Schoß der Naturgesellschaft aufgehoben fühlen, auch wenn er vom produzierten Reichtum weniger abbekommt, der Staat bestenfalls noch das Existenzminimum garantiert, um selbst die einmal erreichten materiellen Möglichkeiten von lauter ökologischen Imperativen wieder erdrückt werden. Einer der theoretischen Protagonisten, der sich zu einem gefährlichen Vordenker einer solchen Politik zu entwickeln scheint, ist Bruno Latour, auf den ich jetzt erst kürzlich aufmerksam gemacht worden bin. Latour meint, dass sich mit den üblichen Begriffen internationaler Politik nicht mehr verstehen lässt, wie es zum Abkommen von Paris kam. Er hält das Klimaregime, so nennt er das, für eine neue positive Macht, die die alte Weltordnung rücksichtsloser Eliten herausfordert. Zitat: Wer aber hat dann die Unterschrift dieser 175 Staaten erreicht, wenn nicht eine Art von Souveränität, die zu respektieren sie gewillt waren und die sie drängte, sich zu verständigen? Wie sollen wir sie bezeichnen, wenn nicht als Macht, von der die Staatschefs dominiert werden und der sie eine, wenn auch noch vage Form von Legitimität zubilligen? Und einen Absatz weiter kommt er so sicher wie das Amen der Kirche nach der Ausrufung eines angeblich neuen Weltsouveräns auf die Feindbestimmung, durch die er eine neue Einheit zu konstituieren hofft. Zitat: Und klar vor Augen trat dieser Widerspruch, also zwischen dem alten und dem neuen Regime, schließlich an den Tag, an dem Trump im Rosengarten des Weißen Hauses triumphal den Austritt aus dem Pariser Abkommen verkündete. Eine Kriegserklärung, die es erlaubt, alle anderen Länder, wenn nicht mit Truppen zu besetzen, so doch mit CO2 zu überschwemmen. Und das Recht dazu behält sich die USA stets noch vor. Versuchen Sie es dann einmal, den anderen Unterzeichnern des Abkommens plausibel zu machen, dass die Vereinigten Staaten nicht buchstäblich über Sie herfallen, wenn Sie die Zusammensetzung Ihrer Atmosphäre beeinflussen, obwohl Sie tausende Kilometer entfernt sind. Hier äußert sich auf neue Art und Weise das Recht auf Herrschaft im Namen einer neuen Fassung der Ideologie des Lebensraums. Ja, also ne, man merkt, da werden also wirklich alle Geschütze aufgefahren und obwohl wahrscheinlich sogar, weil man ahnt, dass man selbst hier sich auf so, naja, ne, diese Mutter Natur und diese Erdverbundenheit und so, ne, das ist schon immer so ein bisschen Richtung Blut und Boden, natürlich nicht dasselbe, aber ne, könnte man mal genauer analysieren, ne, gleich sozusagen völlig ohne Begründung geht an die anderen der Vorwurf, ihr seid die Nazis, ne, weil man im heutigen Diskurs ja immer gewonnen hat, immer als Erster plärt. Ja, Donald Trump möchte aber in Wirklichkeit einfach nur dem verblassenden amerikanischen Traum zum neuen Glanz verhelfen. Er versucht daher, die Kapitalakkumulation so weit wie möglich wieder ins eigene Land zurückzuholen, um so zum einen die heimischen Umsätze und Steuereinnahmen zu steigern, aber zum anderen auch um einen entscheidenden Teil seiner Wähler, den US-amerikanischen Malochern und Verlierern der Globalisierung, eine neue Chance zu geben. Daher hat er begonnen, die nationale Kooperation von Kapital und Arbeit zu fördern und dort wieder zu beleben, wo sie schon auf dem absteigenden Ast war. Dass die USA mit dieser Politik in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt zu aufsteigenden Globalisierungsgewinnern wie China noch einmal Erfolg haben, ist fraglich. Donald Trump wird allerdings ganz unabhängig von den langfristigen Erfolgsaussichten seines Kurses dafür gehasst, dass er die Suggestion, dass der ökologische postmoderne Kapitalismus ganz natürlich und damit alternativlos sei, als interessierte Propaganda entlarvt. Und gerade dafür, dass er diesen vermeintlichen Naturzwang als eine politische Entscheidung kenntlich macht, muss man ihm aktuell sehr dankbar sein. Als Hoffnung möchte ich jetzt zum Schluss festhalten, dass eine gerade nicht vorrangig individuelle, sondern allgemeine gesellschaftliche Rücksicht auf die Lebensgrundlagen tatsächlich schon sinnvoll möglich wäre. Das wäre dann, wenn die gesellschaftliche Produktion nicht mehr den Zwängen der Profitmaximierung in der nationalen und internationalen Konkurrenz überlassen wäre. Sie müsste dann vielleicht in einer Verwaltung einer Art demokratischen Weltgesellschaft ja, organisiert werden, die gemeinsame ökonomische Ziele bewusst verfolgen kann. Dann könnte man sinnvollerweise auf die dauernde Innovation und Produktionssteigerung verzichten, an den Stellen, wo sie materiell keinen Vorteil mehr bringt. Der Zwang, um der Aufrechterhaltung der Wertverwertung willen ständig die Produktion auszuweiten, wäre dann genauso obsolet wie die Unterordnung aller sonstigen Zwecke unter die Interessen der Wertverwertung. So viel lässt sich vielleicht noch hoffen, auch wenn die Formen einer solchen vernünftigen Produktion in einer vernünftigen Gesellschaft sich nicht theoretisch vorwegnehmen lassen. Sicher bleibt aber dafür eins. Eine solche Gesellschaft würde den Menschen nicht als Naturverschmutzer und Ressourcenparasit begreifen und ihm kein privates Emissionskontingent anhängen, sondern ihm erlauben, seine Möglichkeiten auszuloten. Und zwar vor allem außerhalb der Ökonomie, die ja eigentlich nur die materielle Grundlage für ein gesittetes und erfülltes Leben sein sollte. Und die Institutionen einer vernünftigen Weltgesellschaft hätten mit den völlig verkommenen Gremien für Klimaschutz und andere Propaganda der heutigen Vereinten Nationen nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu tun. Vielen Dank.